Woher kommt der Name für unseren Kontinent Europa? Ist es wirklich einfach nur eine Prinzessin aus der griechischen Mythologie? Oder handelt es sich dabei um eine große Göttin, die längst in Vergessenheit geraten ist? Wofür steht sie und was wollen diese Werte uns heute vielleicht noch sagen? Wir gehen dieser Frage nach heute in der Folge um die Göttin Europa.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin, Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Kulis.
Yes, it's me, Nadine Kulis, alias Xanadine. Ja, ein Künstlername, der mir ein bisschen helfen soll bei der Identität oder beziehungsweise helfen. Ne? Also ich habe ja so einige Auftritte auch schon absolviert bei Buchlesungen oder Präsentationen zu diesem Thema. Und ein alter Ego hilft mir da, in diese Rolle zu schlüpfen. Und ich finde das einfach ein herrliches Wortspiel zwischen meinem Vornamen und dem von mir total gefeierten Musical, wo Olivia Newton-John vom Himmel fällt als Göttin und da eine Roller-Disco aufbaut. Und das ist eigentlich genau mein Göttinnenansatz, ja, weil ich möchte das Thema auch aus diesem bedeutungsschwangeren, spirituellen ein bisschen herausziehen. Ich meine nichts gegen Spiritualität, ich würde mich selber als spirituellen Menschen bezeichnen. Nur manchmal geht mir da ja ein bisschen der Humor und der Glamour und das Augenzwinkern ein bisschen verloren. Und das wird in dem Musical halt so toll dargestellt, deswegen musste ich mir ja das ein bisschen aneignen. Und ich muss selber noch hineinwachsen in dieses alter Ego. Aber ich sag euch, sobald ich meinen Vulva-Hut aufsetze, der damit einem Blumenbouquet flankiert ist, ja, da fällt mir dann auch nicht mehr so schwer. Denn ich hatte meine letzte Lesung oder meine erste Lesung als Buchautorin wirklich auch von einem Verlag, war jetzt im Mai und das war wirklich sensationell, muss ich sagen, weil ich merke, dass sich immer mehr Menschen für das Thema interessieren und auch immer mehr Menschen total überrascht sind. Die kommen und sagen, ja, also Göttinnen, das finde ich irgendwie spannend. Aber was das Thema wirklich bedeutet und was für ein Rums dahinter steht, besonders wenn man sich auch noch matriarchale Kulturen anschaut und welche Aspekte diese Göttinnen alle in sich tragen und dass wir auch heimische Göttinnen haben und dass man nicht unbedingt immer nach Indien oder nach Mexiko oder in irgendwelche anderen fernen Länder schauen muss, um Göttinnen zu finden, sondern dass sie auch durchaus bei uns um die Ecke zu finden sind. Ja, das ist dann etwas, was manche schon erstaunt und nicht nur, also es hat ja nicht nur was Belehrendes, sondern das sind ja Prinzipien, die ich, wie ich finde, total gut in unsere Zeit passen, wo wir alle irgendwie die Schnauze voll haben vom Patriarchat. Aber auf der anderen Seite auch gar nicht wissen, was ist denn das überhaupt, Patriarchat? Ist es jetzt irgendwie, dass wir alle gleich sind oder geht es hier um Hierarchie? Und wenn Gleichheit überhaupt, was bedeutet das eigentlich Männlichkeit und Weiblichkeit? Und was ist weibliche und männliche Energie überhaupt? Und ja, das sind alles diese Themen, die gerade, ich glaube, brandheiß diskutiert werden. Und wir brauchen auch vielfältige Perspektiven darauf. Das ist so meine Meinung. Und ich merke, dass sich da echt viel tut. Und da dachte ich, es passt doch gut hinein in die Zeit, denn wir hatten ja Europawahl. Und da dachte ich, ich mache eine Folge zur Göttin Europa. Und ich habe leider nicht so schnell einen Gesprächspartner gefunden. Deswegen habe ich selber zusammengestellt das Ganze. Musste ich natürlich ein bisschen was zusammenfassen an Texten. Und das hört man dann auch denke ich, wenn ich da ein bisschen was ablese. Diesmal ein bisschen nüchternerer Podcast. Aber ich möchte euch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass man das Buch vorbestellen kann. Und solange das Buch jetzt noch nicht zu kaufen ist, also noch vorbestellt werden kann, wird jede Vorbestellung belohnt mit einer Einladung zur Book Lounge Party, die so, wie es aussieht, nach den Sommerferien stattfinden wird. Das Buch ist jetzt im Probedruck. Also ich würde euch gerne sagen, es ist jetzt in der Druckerei, aber wir machen gerade einen Probedruck und gehen da noch ein allerletztes Mal drüber. Und ich sag's euch, es war, hätte ich gedacht, wie viel Arbeit da drin steckt. Also Wahnsinn. Diese Korrekturschlaufen, die haben nochmal richtig reingehauen. Und jetzt sind wir aber bei der letzten Schlaufe, hoffe ich. Ja, also ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber wir haben halt irrsinnig viele Bilder auch drin und also Illustrationen von mir. Die mussten teilweise transparent gesetzt und freigestellt werden. Also die Grafik war recht herausfordernd. Zumal die Grafik ja auch den Text wie in so einer Infografik auch unterstützen sollte. Und darum musste ich halt wirklich den ganzen Prozess auch mit begleiten und zu erklären, wo welche Beschreibungen hinkommen sollen. Und ich habe das ja auch ein Stück weit auf Instagram dokumentiert. Also falls ihr mir noch nicht folgt, ne, also schaut auf jeden Fall noch mal rein. Und ich bin wirklich, ich kann gar nicht sagen, ich bin gerade so erleichtert, denn die letzten Monate waren von so einer Intensität geprägt, dass ich jetzt gerade gar nicht weiß, soll ich mich jetzt erstmal freuen oder nicht. Also das Erste, was ich jetzt gemacht habe, dachte ich, komm, ich nehme jetzt hier einen Podcast auf und mach das mit zu einem Thema, über das ich schon immer, also gerne einmal eine Folge machen wollte. Ich würde jetzt gerne auch noch einen kleinen Nachruf machen. Und zwar ist es der Nachruf für Adeline Kraft. Ich habe mit ihr ein Interview gemacht. Das ist schon etwas länger her. Und es war, ich kannte, ach Gott, welche Folge war das denn? Das ist die Folge mit dem Namen Leg dich nicht mit Artemis an. Und Adeline Kraft ist vor kurzem gestorben. Und ich bin so froh, dass ich noch mit ihr dieses Interview machen konnte. Denn sie war wirklich eine absolute, wie so ein wandelndes Lexikon, als ich sie besucht habe. Und eigentlich hatten wir vor, ganz viele Folgen zu machen. Und sie war schon in so einer Seniorenresidenz, wo ich sie besucht habe und den Podcast aufgenommen habe. Und als sie gestorben ist, ich habe die Info bekommen von ihrer Freundin und ich wusste, sie hat keine Kinder. Und irgendwie hatte ich die Befürchtung, ja, wer weiß, wie viele Leute zu dieser Beerdigung kommen. Also bin ich auch zur Beerdigung gegangen. Und ich war so geflasht davon, wie viele Menschen gekommen sind. Denn sie war ja als Lehrerin tätig, lange Zeit. Und die Schüler sind gesammelt, also ihre Klassen sind gekommen. Und das waren ja erwachsene Menschen, teilweise älter als ich. Ja, sie war ja schon in den 70er Jahren Lehrerin. Und haben dann quasi nicht nur Musik gemacht, sondern einzeln auch noch Geschichten erzählt darüber, wie Adelinde das ganze matriarchale Wissen eingebracht hat in den Unterricht und wie lebensverändernd das für die Menschen war und was ihnen Adelinde da auf den Weg gegeben hat. Das hat mich total beeindruckt. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, wenn das ist eigentlich irgendwo auch der Sinn und Zweck des Lebens, den Menschen etwas zu hinterlassen und auch zu geben, so einen Impuls zu geben. Und ja, leg dich nicht mit Artemis an, heißt die Folge. Und schaut gerne nochmal rein oder lauscht gerne nochmal rein. Also, Buch vorbestellen und jetzt würde ich sagen, fackel ich nicht mehr lange rum, denn wir haben erstmal, also heute geht es nur um Göttinnen, 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 Göttinnen. Wir haben natürlich erstmal die Göttin der Woche. Könnt ihr euch jetzt mal überraschen lassen. Und danach geht es dann auch los mit Europa.
Und hier ist sie, die Göttin der Woche.
Und die Göttin der Woche ist Göttin Juno. Denn wir haben den Juni. Und was mir erst so in den letzten Jahren wirklich bewusst geworden ist, das ist, dass die Monate sowie die Wochentage oft einen Bezug zu alten Göttern und Göttinnen haben. Und ich liebe es, mich da so in diese Symbolik hineinzuversetzen, weil die Göttin oft auch einen Bezug hat zu dem Zeitpunkt im Jahreskreis. Und ich möchte gerne einen kleinen Abschnitt vorlesen zur Göttin Juno aus meinem absolut geliebten Buch Das geheime Wissen der Frauen von Barbara G. Walker. Und hier geht es um Göttin Juno, die römische Muttergöttin. Sie ist zurückzuführen auf die sabinisch-etruskische Juni oder Uni, jede triadische Gottheit, also mal wieder eine Trinität, deren Name verwandt ist mit Juni und Universum. Da musste ich jetzt auch mal kurz schlucken, weil Juni ist ja der Name für das weibliche Geschlecht, also für Vulva. Und da ein Bezug zu Universum zu machen, mit Juni und Juno, das fand ich jetzt irgendwie, das musste ich mir jetzt noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Juno hatte Dutzende von Attributen oder Emanationen, die sich im Laufe der Zeit irrtümlicherweise als eigenständige Göttinnen angesehen wurden. Also jetzt geht's los. Juno Fortuna war die Glücksgöttin, Juno Sospita die Bewahrerin, Juno Regina die Himmelsgöttin, Juno Lucina die Lichtbringerin, Juno Moneta die Beraterin und Mahnerin, Juno Martialis die Jungfraumutter von Mars, Juno Caprotina oder Februata die Göttin der erotischen Liebe. Ach ja, übrigens Juno Februata wird ja auch San Valentinstag gefeiert. Dann geht's weiter. Juno Populonia, also das ist ja echt auch ein tolles Wort, Juno Populonia, die Mutter der Menschheit. Die Erscheinungen der Juno sind damit noch längst nicht vollständig aufgezählt. Da habe ich aber Glück gehabt, ne? Sonst hätte ich mich hier wirklich vollständig blamiert. Jede römische Frau verkörperte einen Teil des Wesens dieser Göttin und trug ihre Juno in sich wie der Mann seinen Genius. Das ist natürlich toll, bei so vielen Junos zu wissen, dass eine Juno auch in dir ist. Im patriarchalischen Sprachgebrauch ging das Wort Juno verloren, Genius hingegen nicht, wodurch die Frauen ihrer Seele beraubt wurden. Was womöglich erklärt, warum mittelalterliche Kirchenkonzile Frauen mitunter als seelenlos ansahen. Also jetzt wird es hier auch nochmal richtig heftig. Ich weiß nicht genau, ob das eine wirklich mit dem anderen so verbunden ist. Ich glaube, die Kirchenkonzile hätten das auch ohne Juno so entschieden. Aber es ist ja so, dass wir uns unserer Vorbilder insgesamt sind wir ja beraubt worden. Allein schon die Tatsache, dass wir überhaupt kein weibliches, göttliches Wesen mehr hatten, was wir anbeten könnten, außer der Maria, die man ja offiziell eigentlich nicht als Gottheit hätte anbeten dürfen, ist uns da einiges geraubt worden. Aber jetzt geht's los. Der ihr geweihte Monat Juni huldigt der Göttin als Schutzpatronin von Ehe und Familie. Aus diesem Grund ist dieser Monat in manchen Ländern noch immer der traditionelle Zeitraum für Eheschließungen. Juno hatte auch schreckliche Seiten. Als Kriegsgöttin repräsentierte sie den Kampfgeist einer Mutter, die ihr Kind verteidigt, was nach römischer Vorstellung der Ausdruck von Tapferkeit schlechthin war. Daher galt Juno Saespitei Matri Reginae, Juno Bewahrerin Königin der Mütter, als Geist des Krieges. Der Beiname entsprach dem der hinduistischen Kriegsgöttin Durga, die ebenfalls Bewahrerin, Führerin der Mutter genannt wurde. Ich muss dazu auch nochmal meinen Einwand, ich weiß gar nicht, ob wenn Barbara Walker schreibt, dass sie schreckliche Seiten hatte. Ich sehe das bei vielen alten Göttinnen, auch bei Medusa, dass sie diese
diese Seite haben, dass das durchaus auch zu einer mütterlich bewahrenden Seite gehört. Und es werden ja immer mehr Kriegsgräber entdeckt oder von Kriegerinnen, von denen man ausgegangen ist, dass es Krieger sind. Und ich denke, alle Mütter haben diesen absolut blutrünstigen Kampfgeist in sich, wirklich in die Schlacht zu ziehen, wenn es um die Kinder geht. Und ich glaube wirklich, das ist das auch etwas, was man uns ein bisschen abtrainiert hat, immer das liebe, nette, die brave Frau zu sein und dass Göttinnen oft einfach mit etwas Ätherischen und durch nur Liebevollen assoziiert wurden. Aber wie alle indoeuropäischen Formen dieser Göttin war Juno nur eine von vielen Manifestationen der ein und derselben allumfassenden Gottheit. Mal wieder, ne? Ähnlich wie bei Aphrodite und so. Zu Junos heiligen Symbolen zählen der Pfau, die, man höre und staune, Kaurischnecke, aber wahrscheinlich wegen der Spirale, ne? Und natürlich auch die Lilie oder der Lotus als universelle Joni-Zeichen. Mit ihrer heiligen Lilie empfing Juno den Gott Mars und zwar ohne Hilfe ihres Gemahls Jupiter. Aha, so wurde aus ihr die heilige Jungfrau Juno. Die dreilappige Lilie als Symbol der pathogenetischer Kraft wurde für die Jungfrau Maria übernommen und gilt heute noch. Also Juno war sozusagen ein Vorbild für die Maria. Damit endet dieser Text hier und mir ist es ein bisschen unangenehm, dass ich solche Probleme habe, diese lateinischen Worte auszusprechen. Und ich habe mir mehrfach überlegt, den Text nochmal neu einzusprechen, aber ich lasse es jetzt so. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir und ich hoffe, ich mache das jetzt gleich bei der nächsten Göttin besser. Es ist Montagmorgen, als ich diesen Podcast aufnehme und es ist ein Tag nach der Europawahl. Und natürlich ist jetzt hier die Hölle los nach den Ergebnissen, aber zu denen möchte ich mich gar nicht äußern. Mir ist in dem ganzen Trubel um die Europawahl noch einmal aufgefallen, dass unser Kontinent Europa nach einer Göttin benannt wurde und dass wir diesen Hintergrund und die Geschichte der Göttin überhaupt nicht kennen. Und man könnte ja meinen, es ist ja eigentlich egal, woher so ein Name kommt. Name ist Name und irgendwann hatten alle Namen irgendeine Bedeutung und ja, da kann man jetzt, das ist aber jetzt nicht mehr so wichtig. Aber ich bin ja auch der Meinung, Nomen ist Omen, obwohl ich jetzt besser nichts Lateinisches mehr sage nach meiner Juno-Blamage. Und ich habt ja da so ein kleines Hobby, Göttinnen im Alltag zu finden. Und da gibt es unzählige und es macht so viel Spaß, das so zu entschlüsseln. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Medusa-Logo kennt von Versace. Das finde ich irrwitzig, dass diese Medusa da immer wieder auftaucht. Das ist so ein mächtiges Symbol. Wenn man sich einmal mit Medusa auseinandergesetzt hat, sieht man sie überall. Ich habe hier um die Ecke, wo ich wohne, ist das so ein großes Landesgericht. Und das ist so spektakulär gebaut. Und über dem Eingang ist ein Medusa-Kopf, wie so eine Pfortenbewacherin. Und mir wäre es früher nie aufgefallen, aber jetzt, wo ich mit einem anderen Blick durch die Welt gehe und Göttinnen überall sehe, macht es regelrecht Spaß. Oder die Kaffeebecher von Starbucks zu sehen, da sieht man ja oft nur noch ein Gesicht, ein kleines Smiley mit so ein paar Locken. Und zu wissen, dass es sich hier ursprünglich um eine zweischwänzige Meerjungfrau handelt, und zu wissen um die Symbolik dieser zweischwänzigen Meerjungfrau, dass es eine Abwandlung der Schilaner Gig ist, also der Pfortenbewacherin über den Kirchentüren von irischen Gotteshäusern, die diese in Anführungsstrichen heidnischen Symbole der Schilas, die Schilas, das sind so Gestalten, die ihre so weibliche Gestalten, die ihre Vulva zeigen und ihre Beine auseinanderziehen, wie die zweischwänzige Meerjungfrau aus dem Starbucks-Logo, das gibt mir irgendwie so ein bisschen Freude im Alltag, auch wenn wir
wenn diese Symbolik versteckt ist, sie wird immer mehr abstrahiert, so dass wir sie kaum noch entschlüsseln können. Aber umso mehr macht es mir Spaß, da nochmal so hinterzusteigen, wie ein Rätsel. Und das gibt es in vielen Firmenbezeichnungen. Ob das jetzt Nike ist, die griechische Göttin, oder bei uns gibt es so eine Buchhandlung, die heißt Thalia. Und das ist also unzählige Göttinnen irgendwo versteckt im Alltag. Und mir macht es halt regelrecht Spaß, da so ein bisschen reinzustochern, zu gucken, welche Göttin ist jetzt schon wieder versteckt in welchem Logo. Aber Europa ist halt kein Logo, es ist keine Firma, es ist kein Markennamen, das ist ein Konstrukt, was uns ja auch Identität geben soll. Und darum finde ich es umso wichtiger, heute einmal über Europa zu sprechen.
Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr besonders großzügig seid, hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ein paar Sätze und 5 Sterne wären fantastisch, damit auch andere im Podcast-Dschungel diesen Kanal finden können.
Als Quelle für diesen Podcast habe ich in meinem ganzen Bücherwust natürlich alles über griechische Götter und Göttinnen herausgefischt. Und da ist natürlich, ich meine, wenn es um Götter und Göttinnen geht, da sind die Griechen ganz weit vorne. Und wenn es um griechische Götter geht, da kann ich 2 Sachen empfehlen, mag ich sehr gerne. Das ist der Podcast Das Chaos und seine Kinder. Das ist eine deutsche Schauspielerin, die die Geschichten und die Mythen der Griechen so wunderschön nachvollzieht, ist auch so schön, so kurz vorm Einschlummern abends, weil sie hat diese fast hypnotische Stimme, also grandios. Und es gibt ein Buch, was ich total mag, das ist von Stephen Fry, Mythos, was uns die Götter heute sagen, das ist griechische Mythen, ganz modern erzählt. Aber es ist natürlich diese patriarchale, das sind die patriarchalen Überlieferungen der griechischen Sagen, und es gibt nicht so viel Material über Autoren, die sich damit auseinandergesetzt haben. Wer waren diese griechischen Götter und Göttinnen, bevor sie aufgeschrieben worden sind von den großen Männern, die sich herausgenommen haben, ihre Interpretation dort auch mit einfließen zu lassen? Und da ist ein Buch, ragt besonders heraus, und das möchte ich hier heute auch ein Stück weit als Grundlage nehmen. Das ist ein Buch, was im Christel Göttert Verlag erschienen ist, und es heißt Ave Dea. Und es handelt von griechischen Göttinnen und ihren matriarchalen Wurzeln. Und da denkt ihr vielleicht, wie matriarchale Wurzeln, was bedeutet das? Und ihr müsst euch vorstellen, als diese Geschichten aufgeschrieben worden sind von Ovid und Homer, die haben die sich ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern es sind ja uralte Überlieferungen von Generation zu Generation, ähnlich wie bei Grimms Märchen, die dann irgendwann, wo man sich gesagt hat, das sind Geschichten, die erzählen sich die Frauen schon seit Menschengedenken in dieser Gegend, und wir sind jetzt mal so frei und schreiben diese Geschichten auf. Und Ulrike Pittner und Ursa Kattinger haben sich die Mühe gemacht, da ihre Recherchen in ein Buch zu fassen. Und ich hatte mit Ulrike Pittner vor 2 Jahren ein Gespräch, und ich wollte mit ihr über dieses Buch sprechen, bin dafür nach Basel gefahren, und am Ende haben wir aber dann doch über ihren Auftrag als Lehrerin gesprochen. Und da habe ich erst gedacht, nee, ich bin jetzt hier nach Basel gefahren, habe diesen ganzen Weg hin, aber ich will doch über die Göttinnen sprechen. Und dann meinte Ulrike, nee, ich möchte gerne über meine Erfahrung als Lehrerin sprechen, die ich gemacht habe, als ich als Lateinlehrerin den Kindern die Göttinnen und die Götter weiter das Wissen vermittelt hat. Und dann habe ich erst gedacht, um Gottes Willen, das ist doch gar nicht, was ich wollte. Aber das war eine total spannende Folge, und ich habe danach das ganze Bildungssystem komplett aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Also wenn ihr in die Folge nochmal reinhorchen möchtet, das ist, glaube ich, Folge 23, und ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, also ich habe die Folge genannt Postpatriarchales Bildungswissen, und Ich glaube, der Titel ist ein bisschen holprig, deswegen wird die Folge auch wahrscheinlich nicht so oft angeklickt. Aber ich kann euch nur sagen, das war schon total spannend, weil das ist ein Thema, womit ich mich noch nie richtig befasst habe. Jedenfalls die beiden Autorinnen, Ulrike Pittner und Ursa Kattinger, haben wirklich viele Jahre an diesem Buch recherchiert. Es ist im Christel Göttert Verlag erschienen und ich würde das gerne als Grundlage nehmen, das Kapitel über Europa, um einmal hineinzuschauen, wer war denn Europa wirklich, bevor die Geschichte aufgeschrieben worden ist von ihr als ich nehme es jetzt mal vorweg, als Vergewaltigungsopfer. Denn Europa, was viele nicht wissen, also ich kenne nicht so viele Menschen, die mir direkt mal sagen können, worum geht es eigentlich bei dem Mythos von Europa, obwohl das die Namensgeberin unseres Kontinents ist, die ist ein Entführungsopfer. Ich würde jetzt so weit gehen und sagen Vergewaltigungsopfer, aber das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation. Denn natürlich wird es ein bisschen 50 Shades of Grey mäßig dargestellt, wie viele von diesen Entführungsgeschichten. Also eigentlich ständig werden irgendwie Frauen entführt und im Grunde geht es darum, auch ihren Willen zu brechen. Aber natürlich wird das dann auch immer so dargestellt, auch in der Kunst, so Patizia, sie regelt sich und sie wehrt sich und wird übermannt von dieser brachialen Männlichkeit. Aber am Ende knickt sie ein und ist hin und weg und gibt sich hin und es wird natürlich wieder, da werden natürlich sämtliche erotische patriarchalen Fantasien freigesetzt. Aber gut, soweit, so gut. Lasst mich mal einsteigen. Natürlich ist jetzt hier auch ein Teil abgelesen, denn diese Folge ist halt kein Interview. Ich werde da jetzt selber mal etwas erzählen. Und ihr wisst, wenn ich mit mir selber erzähle, da gibt es viele Äs und Os und Abschweifungen. Aber zumindest, müsst ihr mir zugutehalten, habe ich hier nicht die Chance, meinem Gesprächspartner ins Wort zu fallen. Viele kennen Europa als Kontinent. Und jetzt gehen wir mal hin und überlegen, wo kommt sie her? Wer war sie? Ihr Vater, der heißt Agenor. Und das ist eigentlich ein sehr bekannter König. Zumindest, wenn man sich mit griechischer Mythologie auseinandersetzt. Aber was kaum jemand weiß, dass wer ihre Mutter ist. Und das ist schon ein bisschen ein Affront, denn in matriarchalen Kulturen, und wir schauen jetzt hier mal so in diese matriarchale Historie, da war das unvorstellbar, den Namen der Mutter nicht zu kennen, weil die Mütter hoch geachtet worden und mütterliches Denken und Handeln eine wichtige Rolle gespielt hat. Und die Mutter von Europa heißt Telephassa, was die weithin Leuchtende bedeutet. Also, ne, da ist Symbolik überall versteckt. Europas Name bedeutet die Weitblickende. Also Europa. Fragt mich jetzt nicht genau, wie sich das phonetisch auseinandersetzt. Dazu gab es eine separate Abhandlung, aber die habe ich mir jetzt gespart. Ich sage euch das jetzt nur in dieser Übersetzung. Es ist die Weitblickende. Sie wurde gerne auch als die Breitgesichtige. Aber ich fand das, also da haben sich die Autoren auch ein bisschen drüber aufgeregt, weil wieso sollte man eine Göttin als die mit dem breiten Gesicht darstellen? Also, aber wahrscheinlich auch, weil sie ein Synonym für den Vollmond ist. Als weit leuchtende Gestalt am Sternenhimmel zeigt Europa göttliche Weitsicht und gilt als Hüterin der kosmischen Ordnung. Der Name Europa kann auch gut für Weiden oder gut bewässert bedeuten. Dies zeigt ihre besondere Verbindung zum Weidenbaum, in dem Menschen früher ihre wasserspendende Kraft verehrten. Die Zweige des Weidenbaums wurden in religiösen Riten verwendet, um von ihrer Fruchtbarkeit für das Land zu erbitten. Denn ursprünglich war Europa eine im vorderen Orient verehrte Mondgöttin und der Stier war ihr heiliges Tier. Die Form der Stierhörner entspricht der Form des zunehmenden und des abnehmenden Monds. Der Stier symbolisiert die männliche Kraft des Universums, die Europa als kosmische Göttin zu bändigen und zu führen weiß. Also eine ganz andere Geschichte als die von der entführten Prinzessin, entführt von einem Stier.
Europa ist uns als Gestalt und Kontinent vertraut. Ja, klar, wissen wir jetzt. Die Geschichte erzählt, wie Zeus, verliebt und begehrlich, sich in einen sanften Stier verwandelt. Er mischt sich unter die Herde und dann nähert sich Europa an und ihren Freundinnen. Also so ein bisschen heimtückisch. Ne? Der macht so einen auf ganz lieben Stier. Die Prinzessin Europa, und die Tochter von Agene und Telephassa aus Tyre im Libanon. Kleiner Einschub schon wieder von mir. Libanesische Prinzessin, die heute Namensgeberin von Europa ist. Ist doch irgendwie schön, ne? Was ganz Inklusives oder was Globales. Verliert die Angst vor dem zahmen Stier. Sie spielt mit ihm, sie schmückt ihn mit Blumen, sie streichelt ihn und reitet schließlich auf seinem Rücken. Hier wieder ein Einwand von mir. Den Stier mit Blumen zu schmücken, ja, das so einfließen zu lassen in dieser Geschichte. Also diese Rituale, die kennen wir ja auch noch von bei uns sogar, mit dem Pfingstochsen, dass der Stier mit so einem Blumenkranz geehrt wird. Aber was passiert hier in dieser Geschichte? Kaum hat der Stier da seinen schönen Blumenschmuck auf dem Kopf, da schlägt er zu. Ne? Der Stier entführt sie schnell nach Kreta. Und zwar ist es so, aus irgendeinem Grund steigt Europa auf seinen Rücken und dann zischt er ab übers Meer. Und Europa ist, der ist Angst und Bange, die denkt da, jetzt kann ich auch nicht vom Stier absteigen, bin hier mitten auf dem Meer. Und er schwimmt darüber. Es ist auch irgendwie eine absurde Geschichte. Ja? Irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, ein bisschen skurril. Dieser Raub wird oft als elegant und listig dargestellt. Und das sieht man dann auch auf der griechischen Euromünze. Die Geschichte von Zeus und Europa sagt mehr über das patriarchale Rom und Ovid, also der, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, aus, als über Europa selbst. In der minoischen Kultur wurde der Stier hoch verehrt. Und hier fällt das Wort minoische Kultur, weil wohin entführt er diese Prinzessin? Er entführt sie nach Kreta, wo die minoische Kultur etabliert ist. Und dort ist sie ja als Göttin bekannt. Aber es ist also in dieser Überlieferung eigentlich nur noch ein Symbol. Dort wurde der Stier hoch verehrt. Er symbolisierte das männliche Prinzip und war der dreifaltigen Göttin Gaia, Rhea und Hera zugeordnet. In dem Fall quasi Großmutter, Mutter und Tochter, wie eigentlich bei allen dreifaltigen Göttinnen. Diese Göttin wurde als kuhäugige Himmelskuh dargestellt, deren Hörner die Mondsicheln symbolisieren. Und auch hier wieder mein Einwand oder mein Zusatz, mit kuhäugig ist ein absolutes Kompliment, weil die Kühe waren heilig. Sie feierte die heilige Hochzeit mit dem Himmelsstier und tötete ihn am Ende des Jahreszyklus, um ihn in der Unterwelt mit Milch und Honig zu pflegen. So konnte er mit dem neuen Vegetationszyklus wieder auferstehen. Also klassischer Fall von die Göttin, Hochzeit mit dem Heros, der Heros stirbt und wird neu geboren von der Göttin. Und das sind so diese typischen Jahreskreisfeste. Die Sage zeigt, dass Europa stolz auf ihre Verbindung zur minoischen Kultur und ihrer Symbolik sein kann. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte haben Frauen das göttlich-schöpferische Prinzip verkörpert. Und das ist ja etwas, über das ich eigentlich im ganzen Podcast geht es darum. Und immer wieder höre ich ja auch diese Aussage, naja, Gott ist ja beides, ne? Ist männlich und weiblich. Ja, aber es gibt halt nur ein Geschlecht, was Leben schenken kann und aus dem das Leben kommt. Und das haben wir natürlich in unserer Kultur weitgehend verdrängt. Es ist eher lästig, ja, dass diese Mutterschaft an uns hängt, weil wir so können dadurch nicht leistungsfähig sein und wir stehen ständig unter Druck, Dinge zu machen und uns einzubringen und finanziell unabhängig zu sein. Und ja, das ist dann schon etwas, was nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat.
und auch unser zyklisches Dasein total abgewertet. Ständig haben wir Ärger mit unserer Menstruation, mit dem Uterus, der dann doch nicht so funktioniert, wie wir es haben wollen, spätestens wenn wir schwanger werden wollen. Also das völlige Gegenteil. Also müssen wir uns vorstellen, eine Gesellschaft, in der dieses Prinzip von Mutterschaft und zyklisches Denken absolut im Vordergrund stand. Und jetzt geht es darum zu verstehen, dass diese ersten männlichen Götter, die traten in der Jungsteinzeit auf und insbesondere in der Gestalt des Stieres. Also der verkörpert diese männliche Kraft. Die Europasage enthält auch die vorgriechische Verehrung des Himmelsstieres. Es gibt auch ein Buch von Buffy Johnson und sie schreibt darin, dass Europa Europas sogenannte Entführung die Vereinigung kosmischer Kräfte darstellt. Europa hält das Horn des Stieres und zeigt damit, dass sie seine magischen Kräfte beherrscht. Europa, die war wie Hathor, Hera, Io und Kali, eine Mondgöttin, die oft auf einem Stier ritt. Laut griechischer Sage wurde sie von Zeus entführt, aber diese Erzählung, die stammt von prähellenistischen Darstellungen, die die Mondgöttin auf einem Sonnenstier zeigen. Weiße Stiere wurden der Mondkuhgöttin in Kreta und in Mykene geopfert. Rhea, Hera und Europa waren Göttinnen des Lebens und wurden oft mit Kühen, also Symbole der Fülle, dargestellt. In Knossos krönten weiße Mondkuhhörner die Paläste. Die Farben Weiß, Rot und Schwarz schmückten die Säulen. Es gibt auch noch ein Buch von Annette Kuhn und die betont in Historia die matriarchale Tradition der Europagestalt. Auf dem Stier reitend zeigt Europa das matriarchale Muster und die Gesetze, die nicht verletzt werden dürfen. Europas Mutter missbilligt Zeus' Verhalten und bestraft ihn, indem sie ordnet, dass Europa Zeus nicht lieben wird. Und dies erinnert an Demeter, die ebenfalls drastische Maßnahmen zur Bestrafung ergriff. Also, ähnlich wie bei Demeter, wieder eine Kindesentführung und wieder eine komplett verzweifelte Mutter, die ihre Tochter sucht. Und es ist irgendwie seltsam, was heißt seltsam, ne? Aber in meinen Recherchen ist das, also ich habe diese ganzen Bilder, sieht man von Europa, die entführt wird und es hat so einen erotischen Anklang und natürlich geht es wieder um Zeus und welche Kinder gezeugt worden sind, aber diese Geschichte, dass Telephassa ihre Tochter wieder verzweifelt sucht und was für ein Unglück und welches Leid dieser vermeintliche Supergott Zeus wieder über eine Familie gebracht hat, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen, ne? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, war ein Arsch, oder? Ein Blödmann. Aber gut, habe ich mich jetzt genug aufgeregt. Das matriarchale Kreta leistete am längsten Widerstand gegen die patriarchalen Eroberer. Annette Kuhn erklärt, dass Zeus die phönizische Prinzessin Europa nach Kreta entführte, was zur Formierung der griechischen und abendländischen Kultur beitrug. Kreta aber war ein Zentrum der minoischen Kultur, die das Erbe des alten Orients bewahrte. Die indoeuropäischen Einwanderer brachten Zeus mit und beeinflussten die mykenische Kultur auf Kreta. Annine von der Meer beschreibt Kreta als letzte Bastion der Kultur des alten Europa, wo bis 1450 vor unserer Zeit eine große Göttin verehrt wurde. Erst um 1400 vor unserer Zeit wurde Kreta von patriarchalen Völkern erobert. Die minoische Kultur, die prähellenistisch war, verehrte das weiblich-göttliche. Gut, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber muss ich jetzt noch mal durchkauen. Ja? Maria Gimbutas prägte den Begriff altes Europa und betonte die Bedeutung der Göttinnen dieser Kultur. Diese besagte Annine von der Meer betont, dass die minoische Kultur nach Einwanderungen aus Kleinasien um 2600 vor unserer Zeit blühte. Kreta war ein Knotenpunkt zwischen Asien, Afrika und Europa. Die Verbindung zwischen matriarchalen Kulturen in Phönizien und Kreta zeigt den Einfluss alter frauenzentrierter Werte. Nach der Vereinigung von Ober- und Unterägypten um 3000 vor unserer Zeit flohen viele Anhänger der matriarchalen Kultur aus dem westlichen Nildelta nach Kreta, was die minoische Kultur prägte. So spiegelt der Europamythos nicht nur einen Mythos wider, sondern auch historische Realität und kulturelle Veränderungen. Okay, das muss man sich dann auch klar machen. Also, da ist eine Göttin, die wird in Kreta verehrt. Es ist Europa. Sie steht im Zusammenhang mit dem weißen Stier, aber sie ist gleichzeitig auch ein Symbol für die verschiedenen Völker, die in diesem kleinen Inselstaat zusammenkommen, die Flucht finden und die sich gegen die patriarchalen Eroberer auflehnen. Und ich finde, spätestens ab hier bekommt für mich Europa doch nochmal einen ganz neuen symbolischen Charakter. Weiter geht's. Schon im alten Ägypten galten die mondsichelförmigen Stierhörner als Symbole für Fruchtbarkeit und Wachstum. Auf Kreta gab es viele Darstellungen der heiligen Hochzeit zwischen der Mondgöttin und dem Sonnenkönig, der eine Stiermaske trug. Das Bild der entführten Europa hat seine Wurzeln in einem alten Fruchtbarkeitskult. Denn, und jetzt kommt's, ursprünglich ritt die weiße Mondgöttin auf einem Sonnenstier und führte ihn zum Opferaltar. Ja, ist interessant, ne, was man dann daraus gemacht hat. Und wenn man sich diese ganz alten Darstellungen auf man kann das googeln und schaut sich diese Darstellungen an von Europa, die aus dem alten Griechenland stammen und jetzt nicht die Malereien von Tizian. Da sieht man Europa wirklich regelrecht thronen auf dem Stier und sie hat so das Hörnchen in der Hand, als ob sie ihn lenken würde. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Im Sommer 2012 besuchte eine Frau Kreta und nahm ein Seminar zur Schlangengöttin teil. Vor dem Seminar besuchte sie das Archäologische Museum in Heraklion, wo sie beeindruckende Artefakte sah. Kleine Schlangengöttinnen, Ton- und Marmorstatuen mit Spiralen, Vögeln und Tieren geschmückte Schalen und Krügen, Goldschmuck und diese Doppeläxte, die Labris. Besonders beeindruckend waren zwei berühmte Rhytone, ein schwarzer Stierkopf mit goldenen Hörnern und ein eleganter Löwenkopf aus Kalkstein, beide aus Knossos und auf die Neupalastzeit datiert. Die Ausstellung hinterließ bei der Besucherin einen tiefen Eindruck und bestärkte sie in der Bewunderung für die minoische Kultur, die von 3000 bis 1500 vor unserer Zeit blühte. Diese Zivilisation war bekannt für ihre fortschrittliche Ausstattung, einschließlich Wasserleitungen, sanitäre Anlagen und befestigte Straßen. Die Schönheit und Friedlichkeit der minoischen Kultur war für alle spürbar und beeindruckend. Diese Besucherin, über die hier gesprochen wird, ich habe da jetzt einfach eine es ist eine Zusammenfassung aus dem Buch Ave Dea. Und es geht darum, dass dort die Autorinnen selber Kreta immer wieder besucht haben und absolut beeindruckt waren von dem, was sie gefunden haben in den Museen und bei diesen archäologischen Fundstätten, die man heute noch besuchen kann. Die großen Paläste auf Kreta dienten nicht nur als Wohnstätten, sondern auch als religiöse, unterhaltende, handwerkliche, handels- und verwaltungstechnische Zentren. Laut Adelheid Bode Pfaffenholz trug die relativ gute Verteilung des Reichtums zur Blüte der kretischen Kultur bei, da die Ausstattung der Häuser auf einen hohen Lebensstandard für alle hindeutet. Im Gegensatz zu anderen alten Hochkulturen wie Ägypten und Babylon gab es in Kreta keinen tiefen sozialen und wirtschaftlichen Graben. Also wir reden hier von einer relativ egalitären Kultur. Und was ich in meiner Recherche zur Göttin Inanna gefunden habe, ist auch, dass diese alten Tempel nicht nur den Göttinnen geweiht waren, sondern wirklich Handelszentren, Kulturzentren. Da hat sich das Leben abgespielt. Hat man Kunst geschaffen, hat man Handel betrieben. Also der Göttin gehuldigt wurde nicht nur in Ritualen, sondern im täglichen Handeln und Erschaffen und im kreativen Leben. Kreta war eine friedliche Kultur, in der keine Kriegsgötter angebetet wurden und in der Kunst keine Anzeichen von Aggression oder Krieg zu finden sind. Die Religion und Kunst waren zentral, mit der Göttin im Mittelpunkt des kultischen Lebens. Göttinnensymbole wie Doppelaxt, Spiralen und Schmetterlinge waren überall präsent und die Religion war stark emotional mit dem Ziel, eine Verbindung zu den elementaren Mächten herzustellen. Die kretische Kunst und Kultur drückten eine Freude am Dasein und eine lebensfrohe Stimmung aus. Die kretische Frauentracht, die die Göttin und ihre Priesterin darstellte, betont den Schoß und ließ die Brüste frei, was auf ein offenes Verhältnis zu Sinnlichkeit und Sexualität hinweist. Wobei ich auch sagen muss, dass die Brust wirklich erst in patriarchalen Kulturen völlig sexualisiert wurde und diese Idee, dass Brüste zu zeigen immer etwas Sexuelles hat, das ist auch eine völlig neue Idee, weil ich meine, wenn man sich indigene Kulturen anschaut, wo Frauen ihre Brüste zeigen, ganz normal und ohne Scham, also laut patriarchaler Vorstellung müssten ja ständig vergewaltigt werden, aber dem ist nicht so. Also die minoische Kultur, die feiert das Leben, die Schönheit und die kreative Urkraft in all seinen Formen. So steht es natürlich in Ave Dea, nachdem die Autorinnen recherchiert haben. Wer weiß, ich nehme an, Konflikte gab es da bestimmt auch, aber das Patriarchat war noch nicht etabliert. Und dann ist es schon ganz interessant, sich das mal unter diesem Aspekt anzugucken, weil man denkt ja eigentlich nur Fortschritt und Kultur, das geht nur in patriarchalen Gesellschaftssystemen. Aber Kreta beweist das Gegenteil. Eine besondere Ausdrucksform dieser Lebensfreude war das Stierspringen, ein rituelles Spiel, das im Palast von Knossos stattfand. Junge Frauen und Männer sprangen über den Stier, was Geschick und akrobatische Kunstfertigkeit erfordert. Ja, ich würde mal sagen, ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da das ein oder andere Aua gegeben hat, ja, weil mal eben so auf dem Stier rumzuhüpfen, I don't know, ja, ob das wirklich immer so lustig war, weil ich will nicht wissen, was da passiert ist, wenn man mal abgerutscht ist und der hinterherlaufende Stier da über einen rüber gehoppelt ist. Aber egal, das ist jetzt nur mein Gedanke. Im Gegensatz zum späteren spanischen Tierkampf, bei dem der Stier getötet wird, geht es beim Stierspringen darum, Geschicklichkeit zu zeigen, ohne das Tier zu verletzen. Der friedliche und respektvolle Umgang mit der Kraft des Stieres erinnert an die christlichen Legenden von Heiligen, die Drachen zähmen statt töten, wie die heilige Martha. Und es gibt da auch den heiligen Georg. Und es sind eigentlich sehr spannende Legenden, weil in der Tat gibt es oft den Drachentöter. Und dann gibt es da auch eine Prinzessin, die den Drachen an die Leine legt und mit ihm ganz sanft davon trabt. Also weibliches Prinzip. Der Stierkampf endet mit dem Tod des Stieres, während das Stierspringen eine Win-Win-Situation schafft, bei der der Stier weiterleben darf und die Leistung des Springenden gefeiert wird. Also Stierspringen ist ein bisschen wie den Drachen an die Leine legen. Kommen wir zurück zu Europa. Der Name Europa hat eine tiefgehende Bedeutung und historische Hintergründe. Laut Barbara G. Walker, also die dieses Wahnsinnswerk geschrieben hat, aus der ich eben auch die Juno vorgelesen habe, also laut Barbara bedeutet der Name Europa in der ursprünglichen Bedeutung Vollmond. Diese Deutung verweist auf die Verbindung der Figur Europa mit alten Mondgöttinnen und
matriarchalen Kulturen, die den Vollmond als Symbol der Fruchtbarkeit und der weiblichen Kraft verehrten. Europa heißt die Weitblickende. Und der Name Europa wird aus dem griechischen Adjektiv Euros, weit, und dem Substantiv Ops, Auge, Gesicht, abgeleitet. Was auf die Bedeutung die Weitblickende oder die mit dem schönen Gesicht hinweist. Diese Deutung zeigt, dass Europa sowohl Symbol für Weitblick und Weisheit als auch für Schönheit und Anmut betrachtet wird. Die mythologische Erzählung des Raubes der Europa durch Zeus wird in postpatriarchalen Perspektiven als Symbol für den gewaltsamen Sturz matriarchalen Kulturen durch patriarchale Strukturen interpretiert. Johanna Schacht beschreibt in ihrem Vorwort, dass diese Entführung und die Verwandlung von Zeus in einen Stier die Unterdrückung und die Entwertung weiblicher Weisheit und Natur durch das Patriarchat symbolisiert. Europa wird als Repräsentantin archaischer Frauenweisheit gesehen, die den natürlichen Geist ehrt und verkörpert. Der Mythos von Europa hat somit mehrere Ebenen. Er erzählt nicht nur die Geschichte einer Entführung, sondern steht auch für den Übergang von matriarchalen zu patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Die alten kretischen Dynastien, die in den Mythos einfließen, verehrten eine Mondgöttin und einen Sonnenkönig in ihrer heiligen Hochzeit, was die Fruchtbarkeit und die zyklische Natur des Lebens symbolisiert. In der Sichtweise von Dr. Heide Göttner-Abendroth und anderen modernen Forscherinnen wird Europa nicht als passives Opfer dargestellt, sondern als aktive und weise Königin, die mit ihrem Himmelsstier auf Kreta in den Göttinnentempeln lebt. Diese Interpretation betont die matriarchalen Werte und die Bedeutung der großen Göttin in der alten europäischen Kultur. Die kretische Priesterin Königin Europa wird als Repräsentantin archaischer Frauenweisheit betrachtet, die uns moderne Europäerinnen dazu inspirieren kann, uns wieder mit den Botschaften und Bildern der großen Göttin zu verbinden. Die Arbeiten von Maria Gimbutas, die Sprache der Göttin und die Zivilisation der Göttin, die tragen dazu bei, diese vorpatriarchale Geschichte Europas ins Bewusstsein zurückzuholen und den Stolz und die kulturellen Wurzeln unseres Kontinents zu stärken. Und das sind, das ist so ein Stück weit das Fazit und auch mein Impuls, heute eine kleine Europa-Sonderfolge zu machen. Denn zu verstehen, dass hinter einer Vergewaltigungs- und Entführungsgeschichte eigentlich die Geschichte steckt, dass Weiblichkeit unterdrückt, starke Weiblichkeit unterdrückt wurde und dass es hier um einen Umbruch handelt, eine Symbolik von einem Umbruch, von einem matriarchalen, einem patriarchalen Zeitalter, das finde ich wirklich enorm. Mich hat das sehr inspiriert. Und an dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung. Ich war letzte Woche in Düsseldorf bei der Hilma af Klint-Ausstellung und diese Künstlerin hat sich mit Georg, dem heiligen Georg, dem Drachentöter, auseinandergesetzt. Und ich habe mir gedacht, wieso malt sie ständig diesen Drachentöter? Und was will mir das sagen? Weil das ist ja eigentlich eine schlimme Geschichte. Und da muss ich jetzt den Bogen zu Europa spannen. Weil ich denke, warum stellt sie dieses Symbol dar, wo der Drache, der ja Symbol ist für diese weibliche Urkraft, getötet wird, um monotheistische Vaterreligionen zu etablieren? Und ich habe da wirklich etwas drüber sinniert, weil ich gedacht habe, naja, eigentlich ist es ja eigentlich kein schönes Symbol für uns oder für jemanden, der spirituell denkt und der vor allen Dingen diese weibliche Kraft in den Bildern hat. Aber im Grunde ist es ein Symbol, was absolut Parallelen hat zu Europa. Denn hier geht es um weibliche Urkraft, die patriarchal unterdrückt wird. Und im Grunde
wenn wir uns diesem alten Wissen nochmal bewusst werden, macht es auch etwas mit unserer Identität, zu sagen, hey, hier steckt ein Wert hinter, hier ist ein Bild drin, von dem ich mir vorher gar nicht bewusst war. Und wenn dieses Bild entschlüsselt wird, habe ich ganz andere Möglichkeiten, als weibliches Wesen mich damit zu identifizieren. Darum war mir diese Folge besonders wichtig. Ich verstehe, dass sie etwas trockener war als sonst mit den Gesprächspartnern. Aber hinterlasst mir auch gerne ein Feedback. Was denkt ihr über Europa? Was bedeuten diese alten Göttinnen für euch? Und sagt mir auch gerne mal, über welche Göttin ihr mehr erfahren möchtet oder welche Themen euch beschäftigen. Es war, wie gesagt, ein kleiner Exkurs. Und ich freue mich, bald wieder von euch zu hören. Alle Bücher, die wir hier genannt haben, im Text genannt wurden, werde ich euch verlinken in den Shownotes. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich hier noch was mit Europa und wir finden hier zu einer weiblichen Power zurück. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao, ciao.
Das war es für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin. Denn auch du bist eine Göttin.